Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir uns gegenseitig diese Wahrheiten in diesen Liedern zusingen durften. So segne nun das Hören und das Reden in dieser Predigt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gottesdienstbesucher, liebe Freunde, Gebete geben uns Zuhörern tiefe Einblicke in das Innenleben eines Menschen. Sie zeigen uns, was der Betende so in seinem Herzen bewegt. Sie offenbaren seine Sehnsüchte, seine Wünsche und das, was dem Betenden wichtig ist. Aber auch die äußeren Herausforderungen oder die inneren Kämpfe, mit denen das Seelenleben des Betenden gerade am Ringen ist, werden uns Außenstehenden verständlicher. So sehr wir dann mit dem Betenden und seinem Anliegen dann auch sympathisieren und auch unser Amen geben, es ist immer auch interessant, dabei dann die Haltung des Betenden mal zu beobachten. Wie stellt sich denn der Betende seinen Lebensumständen und welche Einstellung oder Emotion bringt er dabei in seiner jeweiligen Situation zum Ausdruck? Neben der Haltung oder auch dem Anliegen des Betenden lernen wir aber als Außenstehende als Drittes auch darüber, in welcher Beziehung der Betende zum Angesprochenen steht. Ja, für uns Christen ist natürlich dieser gegenüberstehende dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und so zeigt sich auch in unseren Gebeten als Christen dann, was wir so über unseren Gott denken. Wer ist er für uns? Und was wir auch von ihm erwarten. Das ist immer ganz spannend bei Menschen, die noch gar nicht so lange im Glauben stehen. Ihre Gebete sind am Anfang doch eher zögerlich, besonders dann in so einem öffentlichen Raum wie hier so ein Gottesdienst. Je mehr sie dann aber von unserem Schöpfergott in ihrem Leben erfahren, desto umfassender wird dann ihr Gottesbild und damit auch ihre Gebete. Wir hatten das Privileg, meine Familie und ich, eine kleine Hausgemeinde in Südostasien kennenzulernen. Die ist erst so vor gut 3 Jahren entstanden. Am Anfang stand bei diesen Gläubigen dann eher dieses Gebet der Dankbarkeit im Vordergrund. Sie waren einfach dankbar, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Und mehr doch dann kam auch die Anbetung mit hinein, also auch vielleicht angeleitet durch Lieder, die auf einmal in ihnen resonierten in ihrem Herzen. Oder dass sie einfach Gott als Schöpfer einfach priesen. Dass sie dafür dankbar waren, dass Gott ihnen Halt gibt, dass er ihnen sie versorgt im Täglichen. Dass er ihnen aber auch Weisheit gibt, vielleicht ihre Familien besser zu leiten. Und dann auch viele andere Attribute, die wir ja auch in der Bibel von Gott lernen dürfen. Und schließlich lernten diese jungen Christen dann auch für ihre Mitmenschen zu beten. Sie haben auch diesen Wunsch dann gehabt, dass ihre Nachbarn, vielleicht ihre Arbeitskollegen oder auch andere Familiengehörigen wirklich zu diesem Glauben an Jesus kommen. Und heute Morgen wollen wir uns auch mit dem Gebet beschäftigen ein wenig. Vielleicht in etwas anderer Art. Ihr habt es vielleicht auch schon in dem Sonntagsbrief oder auf den Zetteln gelesen. Wir wollen uns einem Gebet in der Bibel zuwenden, in dem die Zuversicht des Betenden uns selber zur Ermutigung dienen soll. Und das ganz unabhängig davon, wie du dich jetzt selber auch bezeichnen möchtest. Vielleicht als jemand, der noch auf der Suche ist nach der Wahrheit. Oder jemand, der schon die ersten Schritte in der Nachfolge Jesu begonnen hat. Oder jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs ist. Und vielleicht sogar auch als Ganzes, als Gemeinde, wollen wir uns diese Stelle im Philipperbrief, die ich jetzt lesen werde, auch einfach mal zusprechen oder uns damit beschäftigen. Ich lese jetzt also aus dem Philipperbrief im 1. Kapitel die Verse 3-6, dann lasse ich 7 und 8 aus und werde noch die Verse 9-12 lesen. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Ich danke meinem Gott für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und ich bete darum, dass eure Liebe, das ist Vers 9, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht, das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Gehen wir ein wenig zurück in das erste Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Es ist 10 Jahre her, als Paulus mit seinen Weggefährten in der römischen Kolonie Philippi die erste christliche Gemeinde Europas gründete. Lukas, der das Wirken Gottes durch die Nachfolger Jesu in den ersten Jahren aufgeschrieben hatte, berichtet davon in Apostelgeschichte 16 in den Versen 11 bis 44. Und ich kann euch nur empfehlen, das vielleicht auch mal nachzulesen. Es ist eine ganz spannende Geschichte vom sogenannten Ruf nach Mazedonien und wie Paulus dann diese Hausgemeinde mit Lydia und diesem Gefängniswärter, der zum Glauben gekommen oder die dann zum Glauben gekommen sind, wie wir das nachlesen können. Und mittlerweile war Paulus dann ja in Rom angekommen. Und Anlass war eigentlich eine Anklage seiner jüdischen Landsmänner. Er war in Jerusalem, da war dann dieser große Aufruhr und er sollte wegen Gotteslästerung, ich schreibe es mal vielleicht so, zum Tode verurteilt werden. Doch Paulus hatte sich dann auf seine römische Staatsbürgerschaft berufen und damit dann auch diesen Prozess vor dem römischen Kaiser verlangt. Und so befand sich Paulus nun in Gefangenschaft in Rom und schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi. Ich bin immer schwer beeindruckt eigentlich, wie Paulus trotz seiner schwierigen Umstände nie aufhörte, den Weg seiner Berufung auch weiter zu verfolgen und die gute Nachricht von Jesu Tod und Auferstehung unter den Juden, aber auch dann später besonders unter den Nichtjuden zu verkünden. Und ich glaube, wenn wir da mal genau hinschauen, das erkennen wir auch, das ist nicht nur Sturheit oder irgendwie, dass er da eigentlich so einen Zwecksoptimismus ans Tageslicht legt. Nein, Paulus lässt sich eigentlich nicht davon abbringen, diesen Weg weiterzugeben, den er als seine Berufung sieht. Und es war so eine tiefe Zuversicht, dass sein ganzes Leben in Jesus Händen liegt. Jesus sitzt auf dem Thron des Universums, was immer auch gerade geschieht, was immer auch seine und unsere Umstände sind. Und für ihn war Jesus der Herrschende, dem sich alles unterzuordnen hatte. Nicht das Römische Reich oder selbst die religiöse Elite des Judentums, die auch Teil seiner Identität und damit seiner Privilegien waren. Denn seit seiner Bekehrung auf der Straße von Damaskus bekam Paulus durch Jesus eine neue Staatsbürgerschaft zugesprochen. Diese bezeichnet Paulus als himmlisches Bürgerrecht. Und ja, diese Identität, diese neue Identität als Kind Gottes bekam nun Vorrang in allen Dingen seines Lebens. Klar, er verstand sich immer noch als Bürger des Römischen Reiches. Er hat sich auch darauf berufen. Und er wusste sich auch noch im religiösen Umfeld des Judentums zu bewegen. Doch sein Leben war nun in allen Aspekten auf Jesus ausgerichtet. Diese Jesus-Zentriertheit durchzieht Paulus' Dienst und seine Briefe. Und seine Einladung an uns ist, als himmlische Bürger, das Evangelium für Jesu hier auf Erden auszuleben. So auch in Philippa 1,27. So ein bisschen der Kontext von unserem Philippa-Brief auch. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Und dann würdig wandeln nicht im Sinne davon, einen Anspruch oder einen Standard zu erfüllen. Das kommt oftmals irgendwie so rüber, aber das hat Paulus nicht im Sinn. Besonders nicht, dass wir das aus eigener Kraft tun. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber was hören. Aber wir alle wissen, wie sehr wir darin immer wieder versagen, dass wir ja auch dann versuchen, es aus eigener Kraft zu tun. Und so geht es Paulus auch eher um eine allgemeine Ausrichtung, ein immer wieder neues Anpassen an dieses Vorbild Jesu, das er kennengelernt hat. Und dieses griechische Wort, was man dann im 27. Vers lesen kann, das Polytheomai, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das wir ja in vielen unserer deutschen Übersetzungen als mit Wandeln übersetzen, meint eigentlich, dass ein Bürgerleben führen oder als Bürger in einem Staat gemäß seiner Rechte und Pflichten zu leben. Und darin kommt dann wirklich so im Ausdruck, dass wir so Jesus-zentriert leben, in dieser Identität als himmlische Bürger. Jesus-zentriert und damit dann auch diese Erfüllung eines gesegneten, von Gott bestimmten Lebens erfahren, so ganz persönlich. Und Paulus möchte uns aufzeigen, wie der Anspruch im Gebet des sogenannten Vater Unsers, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden, dann auch wirklich wird. Also nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. Als himmlische Bürger bringen wir Gottes Herrschaft in unsere Welt. Nicht nur als Verkünder der frohen Botschaft von Jesu Herrschaft, sondern auch als direkte Vertreter Jesus, die nun in seinem Auftrag genauso der Stadt Bestes oder auch der Menschen Bestes suchen und damit für das Shalom Gottes unter den Menschen eintreten. Dies ist der Hintergrund von Paulus' Brief an die Gemeinde in Philippi, die er vor 10 Jahren gründete. Ich habe es ein bisschen ausführlicher gemacht, aber ich glaube, es ist manchmal wichtig, diesen Hintergrund, diesen Kontext auch wirklich besser zu verstehen. Wenden wir uns aber jetzt noch mal ein wenig im Einzelnen auch unserem Predigttext zu. Ich habe ihn in 3 Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt, da werden wir uns mit der Haltung des Betenden auseinandersetzen. In dem 2. Abschnitt dann mit der Zuversicht des Betenden. Und im 3. mit dem Anliegen des Betenden. Fangen wir mit der Haltung des Betenden an. In den Versen 3 und 4 lesen wir, dass Paulus mit Dankbarkeit und Freude für die Gemeinde in Philippi betet. Auf dem ersten Blick nichts Besonderes, doch Paulus benutzt eine Beschreibung, die dann doch etwas auffällt. Er sagt da, ich danke Gott immer, wenn ich an euch denke, in allen meinen Gebeten und für euch alle. Und das mit Freude. Paulus betet für die Gemeinde in Philippi. Doch die Umschreibung immer in allen Gebeten für euch alle, sie zeigen dann schon auch, wie groß dieser Stellenwert die Gemeinde in Philippi in seinen Gebeten einnimmt. Natürlich sind dies Übertreibungen im positiven Sinne. Genauso wie die Aussage, dass meine Mutter täglich einen total leckeren Kuchen für unsere ganze Familie und die Nachbarschaft backt. Ja, das ist auch manchmal Wirklichkeit. Und meine Familie oder alle, die uns kennen, die wissen, dass das eigentlich eine Leidenschaft meiner Mutter auch ist. Sie ist eine begnadete Bäckerin und hat auch, als sie jünger war, immer wieder auch Leute eingeladen zum Kaffee und zum Kuchen. Aber halt auch nicht jeden Tag. Und manchmal ist das Backen auch nicht dann so geglückt oder war nicht für alle genug vorhanden. Und genauso jetzt wieder auf das Gebet oder auf Paulus zurückzukommen. Er gibt uns hier ein Beispiel dafür, wie oft und für wie viele Menschen wir beten sollen. Nicht ein Beispiel davon. Es ist eher Ausdruck davon, was uns die Gemeinde bedeuten soll und was ihm auch die Gemeinde in Philippi bedeutet. Auch nach 10 Jahren der Gemeindegründung fühlte er sich noch so stark mit der Gemeinde in Philippi verbunden. Und so erweckt auch diese Erinnerung dann an die Gemeinde in Philippi in ihm Dankbarkeit und Freude. Wir müssen uns dabei erneut die Situation von Paulus vor Augen halten. Er selber befindet sich ja in Gefangenschaft. Und doch macht er irgendwie gar nicht auf sich selber aufmerksam. Seine Haltung ist eher von Selbstlosigkeit geprägt. Wenn er überhaupt seine Umstände anspricht, dann nur, um aufzuzeigen, wie Gott all diese Umstände immer auch zum Besten nutzt. Ich glaube, im 12. Vers heißt es dann, die Förderung des Evangeliums, was mir passiert ist. Da hat er einfach diese positive Ausrichtung. Aber nochmal zurück zu diesem, ich tue das Gebet mit Freuden. Wenn wir den Philipperbrief weiterlesen, dann ist das auch die tiefe Erfahrung von Freude und Glückseligkeit, ein Anliegen von Paulus, das er immer wieder aufgreift. So auch im 4. Kapitel, wo er der Gemeinde in Philippi zuruft, freut euch in dem Herrn alle Wege. Viele von uns kennen das. Und dann sagt er nochmal, abermals sage ich, freut euch. Und auch in jedem anderen Kapitel des Philipperbriefs werdet ihr auf jeden Fall etwas von dieser Freude entdecken. Und genauso haben wir es ja auch in unseren Liedern besungen, weil es einfach Teil ist von dem, was es heißt, an Jesus zu glauben und mit ihm unterwegs zu sein. Und doch, ich selber habe es auch gemerkt, so vor ein paar Jahren, dass ich dieser Freude einfach wieder neu auf die Spur kommen musste. Es war so eine Sehnsucht in mir. Manchmal waren es dann auch vielleicht Lebensumstände, es waren so diese Alterskrankheiten, sich dann einschleichten oder Sorgen oder offene Fragen. Und vielleicht noch dann so die ganzen Krisen dieser Welt. Ja, wir reden immer von dieser Pandemie und all das, was das auch zu uns tut und wie es uns da manchmal runterzieht und auch mich runtergezogen hat. Und sie haben mich dann launisch gemacht. Sie haben mir manchmal eine schlechte Einstellung gegeben, auch den Menschen um mich herum. Und diese Unzufriedenheit führte dann auch dazu, dass ich dann nicht mehr mich so über meine Mitmenschen und manchmal auch vielleicht mich über die Gemeinde oder ja meine lieben Geschwister freuen konnte. Und was mich dann aus dieser unguten Stimmung, sage ich mal, herausgebracht hat, war eigentlich, es war wirklich eine Erneuerung meines Glaubens. Und ich glaube, das brauchen wir immer mal wieder. So einfach eine neue Jesus-Zentriertheit. Das war auch nicht etwas, wo ich versuchte, jetzt meine Familie und alle um mich herum irgendwie neu zu lieben, sage ich mal. Aber es war diese Jesus-Zentriertheit, dieses einfach neu mich mit dem Evangelium und mit Jesus auseinandersetzen, wieder nochmal mein Bibellesen zu vertiefen und Stille vor Gott zu gewinnen und ihn dann auch wirken zu lassen. Und dann hat er auch den Blick von mir weggerichtet und hin auf Jesus und wie ich eigentlich von ihm beschenkt bin. Und seine Liebe mich dann einfach nochmal ganz neu verändern konnte. Das war nichts irgendwie Besonderes, keine besondere Erfahrung, aber doch auch, dass ich sagen kann, dass das, sagen wir, Nachsinnen oder über Gottes Wort in mir dann diese wirklich eine neue Leidenschaft erweckte, auch in meiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und interessant ist, und ich hoffe, dass jetzt so auch meine Familie, meine Frau besonders, denke ich mir, das auch bezeugen kann, dass es dann auch so ein Nebenprodukt gab, also es sicherlich nicht geringfügig war, denn auf einmal rückten dann auch die Menschen in meinem Umfeld in ein neues Licht. Ich konnte mich über sie freuen. Und ich glaube, das macht einen Wahnsinnsunterschied. Und trotz aller ihrer Makel, die ich vielleicht immer noch sah, aber die rückten völlig in den Hintergrund. Und ich konnte Gott für sie danken. Auch wenn sie mich dann manchmal doch noch nervten, weil ich einfach menschlich bin, oder sie andere Entscheidungen trafen, als ich mir wünschte. Und ich denke, dass Gott uns dies mit auf den Weg geben möchte. Da gibt es diejenigen in der Gemeinde in Philippi, die Paulus als neidisch und streitsüchtig beschreibt. Andere beschreibt er als eigennützig und dann wiederum einige, die zerstritten sind. Paulus kennt sie sogar persönlich und er nennt auch einige im Philipperbrief mit Namen. Und doch steht gleich hier am Anfang des Briefes, dass Paulus in Erinnerung an sie alle mit Dankbarkeit und Freude erfüllt ist. Selbst wenn diese Menschen nicht immer das Beste von Paulus wollten. Und Paulus, entgegen unserer Erwartung, gibt dann in Vers 5 die Gemeinschaft am Evangelium als einen Grund seiner Freude und Dankbarkeit an. Natürlich war Paulus dankbar dafür, dass viele in der Gemeinde in Philippi ihn in seinen Dienst ganz konkret unterstützten. Doch nicht nur dankbar für diese treuen Unterstützer war er, sondern auch für die ganz andere Ansichten hatten. Dabei war sein Blick nicht auf sich selber gerichtet, auf seinen Dienst und was er so alles Tolles tat, sondern darauf, dass die frohe Botschaft den Menschen als lebensverändernde Kraft, als Versöhnung mit Gott verkündigt wurde. Und das musste dann auch nicht immer in der Paulus-Manier gemacht werden oder in der Andreas-Art und Weise. Unterschiede in der Form der Verkündigung und Ziele der Gemeindearbeit rückten völlig in den Hintergrund. Auch Fragen vielleicht, wie gestalten wir unsere Gottesdienste vielleicht oder ja sonstiges. Und Paulus stellt uns heute Morgen also quasi die Frage, wie denkst du über die Menschen in unserer Gemeinde, die ganz andere Ansichten vertreten oder sogar Gemeinden, die eine ganz andere Ausrichtung haben? Ich meine hier nicht andere, die ein anderes Evangelium verkünden oder bei denen das Kreuz Jesu nicht mehr im Mittelpunkt steht. Ich glaube, das ist ja bei uns allen auch vorhanden. Aber bei der Kernaussage des Evangeliums, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und uns mit Gott versöhnt hat, da dürfen wir klar sein und eindeutig und wie gesagt, Jesus-zentriert. Es ist also eher die Frage, ob wir bereit sind, die Gemeinschaft am Evangelium der Andersdenkenden zu entdecken. bin ich dankbar für sie und freue mich über sie als Brüder und Schwestern in Jesus. Und dass sie den gleichen Herzenswunsch haben, Jesus nachzufolgen und seinem Namen alle Ehre zu geben. So stellt uns die Frage, welche Menschen in der Gemeinde machen uns gerade Schwierigkeiten? Und lädt uns Gott heute Morgen ein, für sie ganz neu dankbar zu sein, uns als ersten Schritt uns einfach über sie zu freuen. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Zuversicht des Betenden. Neben der Gemeinschaft am Evangelium gibt es für Paulus einen weiteren Grund zur Dankbarkeit und Freude. In Vers 6 schreibt er, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Boah, was für ein Zuspruch. Vielleicht auch wie befreiend. Da ist kein Raum mehr für Unsicherheit. So, was ich manchmal auch bei jungen Leuten manchmal feststelle. So eine, ja, hat mich Gott denn wirklich lieb? Und vielleicht auch bei uns Älteren. Nein, da ist kein Raum dafür, dass für Ansichten, wo Gott einfach, wo Zweifel sind, dass Gott mich angenommen hat. Und ich denke, dass ja, dass es gut ist, dass wir eigentlich entdecken, dass die Bibel hier sehr klar ist. Und dass es wirklich auch Gott ist, der uns zu sich, nicht nur, dass er uns zu sich zieht und uns irgendwie diese Notwendigkeit der Umkehr aufzeigt und uns vielleicht auch die Kraft gibt, so am Anfang unseres neuen Lebens mit Jesus. Aber dass er es auch ist, der uns ans Ziel bringen möchte. Und so denke ich auch, dass alle, die wir heute Morgen in diesem Gottesdienst sitzen, dass wir erstmal aber, ja, dass wir uns einander Mut machen können, dass Gott ein gutes Werk in uns begonnen hat und dann auch schon aus der Sicht der Ewigkeit vollendet hat. Klar, dieses gute Werk, das muss man da mal ein bisschen vielleicht mal verstehen, wie Paulus das meint. Ich denke mal, wenn man all seine anderen Briefe liest, dann geht es ihm da um die Rechtfertigung, um die Heiligung und dann auch um die Verherrlichung. All diese großen theologischen Konzepte. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles ja runterzubrechen. Das wäre wahrscheinlich auch Axels Aufgabe, ja. Aber vielleicht auch im Bibelunterricht und so weiter. Aber es geht ja schon, dass wir einfach vielleicht wirklich erstmal auch verstehen, dieses gute Werk, dass es darum geht, dass wir von Gott in allen an diesen Anklagepunkten, die manchmal wir uns selber auch zureden oder von außen hören, dass wir nicht gut genug sind, dass wir davon freigesprochen sind. Und auch, dass diese Kraft, die wir brauchen, um auch unser Leben zu verändern, die kommt von Jesus. Dass wir halt in sein Ebenbild umgewandelt werden. Und dass wir überhaupt geliebt sind und als Kinder Gottes und in seine Familie aufgenommen sind. Darum geht's ihm. Das ist das gute Werk. Und das hat begonnen und das wird auch vollendet werden. Und das auch, ob ich mich noch vielleicht als Suchender beschreibe. Und viele Fragen über die Bibel und das Leben als Christ habe. Alleine, dass ich vielleicht als Suchender heute Morgen hier bin, hat vielleicht damit was zu tun, dass Gott etwas in mir begonnen hat. Vielleicht nur ein neues Interesse geweckt, über Jesu Anspruch als Gottes Sohn mal nachzudenken. Oder über eine schwierige Bibelstelle. Gott möchte uns als Suchende einladen, ihn kennenzulernen. Und so dürfen wir ihm dann auch all unsere Fragen und Zweifel erstmal auch ganz offen stellen. Und wir als Gemeinde natürlich müssen auch irgendwie Raum schaffen für diese Suchenden, wo sie ganz ehrlich ihre Fragen aussprechen können, wo sie Antworten im Lesen der Bibel finden oder vielleicht auch nicht gleich alles, aber schon mal vielleicht mal so ein Aha-Erlebnis bekommen. Und das ist, glaube ich, auch was wirklich Menschen dann auch anzieht, vielleicht dann weiter sich auf den Weg zu machen. Und wir als Gemeinde müssen lernen, auch ja wirklich diese Menschen darin zu begleiten. Da gibt es dann natürlich auch die unter uns, die sich schon für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Und du merkst, wie du immer wieder versagst, das Gute, ja, dass dir doch so klar ist, dann auch zu tun. Du weißt, dass Gott uns immer wieder vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Doch irgendwie nagt in uns diese Frage, kann mich Gott wirklich bedingungslos lieben? Wir hatten es sogar in der Einleitung gehabt, der Wochenvers, der spricht da ja auch voll hinein. Ja, Gott ist treu. Und er kann und möchte und wird dir uneingeschränkt seine Liebe erweisen. Natürlich lädt dieser zentrale Vers, den ich ja in unserem Predigttext nicht uns zur Passivität ein. Oder dass wir dann einfach tun, was wir wollen. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, im zweiten Kapitel spricht Paulus davon, schaffe, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides. Das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das sind die 12. und 13. Vers im zweiten Kapitel. Paulus, ja, hat uns eigentlich, und das müssen wir uns vor Augen halten, dieses Anliegen, uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Und deshalb auch, schaffet, dass ihr selig werdet. Aber es geht nicht ohne unser Mitwirken. Und eigentlich, dass es eigentlich vollkommen Gottes Werk ist. Denn er stellt sofort klar, dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft tun sollen und dass es Gott ist, der in uns wirkt. In anderen Worten, wir sollen das ausleben, was Gott in uns durch seinen Heiligen Geist bewirken möchte. Eine Veränderung unseres Sinnes, unseres Herzens, die sich dann auch in einer Veränderung unseres Verhaltens umschlägt. Wie wir auch, viele auch von uns kennen das ja, dieses Gleichnis, oder Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und dass wir dann in der Verbundenheit zu Jesus auch diese Früchte tragen, die Gott auch dann wohlgefällig sind. Und das Wirken Gottes soll uns dann auch nie zu einer Überforderung werden. Gott legt die Messlatte nie höher, als wir es dann auch schaffen, vielleicht sie zu überqueren. Gott hält unsere Schwachheiten aus, selbst unsere Fehler, selbst unsere Sünde. Denn dafür ist ja Jesus gestorben. Er ist auch heute noch der barmherzige und geduldige Gott, voller Gnade und Treue. Genauso wie sich Gott vor 1000 Jahren Moses offenbart hat. Da hat er sich nicht verändert. Und deshalb dürfen wir heute Morgen die Zuversicht haben, auch heute, dass was Gott angefangen hat, er auch vollenden wird. Und vielleicht sogar noch ein bisschen zugespitzter, er wird auch nur das, was er auch vollenden möchte, anfangen. Er fängt nur das an, was er vollenden möchte. Ohne Ausnahme und ohne Bedingung. Das ist diese fundamentale Garantie eines Christenlebens. In welchen Bereichen möchten wir jetzt also wachsen und dann auch ganz befreit wachsen? Was tut gerade Gott so in meinem, in deinem Leben? Auch der Gemeinde selber gilt diese fundamentale Garantie des 6. Verses. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Uns als Gemeinschaft gilt dieser Vers. Vielleicht manchmal noch schwieriger zu glauben, gerade wenn wir sehen, dass Gemeinden immer kleiner werden. Das haben wir jetzt ja auch erlebt nach 2 Jahren, die wir jetzt nicht mehr hier waren, wo wir merken, es sind immer schon wieder welche, die nicht mehr da sind. Aber Paulus' Zuversicht ist da ungebrochen. Klar, diese Kirchenaustritte, ich habe da mal gelesen, ich glaube, es sind dann mittlerweile Hunderttausende im Jahr. Das ist schon erschreckend hoch. Aber ich möchte uns auch einladen, dass wir nicht vergessen, dass Paulus diesen Vers auch an die Gemeinde geschrieben hat. Auch an die Gemeinde in Philippi, die dann gerade vor einer wachsenden Anfeindung stand. Verfolgung durch das Römische Reich. Er selber war in Gefangenschaft. Doch Paulus wusste, und deshalb auch meine Einleitung vorhin, dass er, Jesus, eigentlich der eigentliche Herrscher unseres Universums ist. Und Gott durch Jesus, durch auch seine Gemeinde, bis ans Ende der Zeit behüten und bewahren wird. Das schließt dann sicherlich nicht aus, dass mal die eine oder andere Gemeinde wirklich, sage ich mal, schrumpft und vielleicht sogar die Türen schließt. Selbst meine erste Gemeinde, als ich zum Glauben gekommen bin, die existiert gar nicht mehr. Aber ich weiß eigentlich, und soweit ich das überblicken kann, dass die meisten Mitglieder irgendwo anders untergekommen sind, auch irgendwo weiter Gemeinschaft erleben und sich einbringen. bis ich dann selber ja auch meinen Weg in die Christuskirche fand. Und vergessen wir nicht, dass weltweit die Gemeinden wachsen. Vielleicht nicht unbedingt immer in Deutschland oder vielleicht hier in Perlach. Aber in Asien, in Afrika, in Südamerika, da hören wir wirklich von Gemeindewachstum. Und ich sehe auch, dass wir Menschen unter uns haben, die aus diesem sogenannten globalen Süden vielleicht kommen. Und dass sie unsere Gemeinden beleben. Und dass ihr Glaube auch manchmal wieder neu ansteckend ist. Und dass sie natürlich auch diese gottgewollte Vielfalt widerspiegeln. So will uns Gott als Gemeinde vielleicht auch verändern, dass wir sie mit hineinnehmen. Und das wird uns dann sicherlich auch gut tun. Es hat mich total gefreut, dass jetzt auch neben der vietnamesischen Gemeinde hier jetzt die indonesische Gemeinde so ein Zuhause gefunden hat. Gestern hatte ich einen der Mitglieder getroffen. Also ganz, ganz spannend zu hören, was Gott da tut. Und wie er selber auch sagt, wir sind eigentlich nicht indonesische Gemeinde, er versteht sich vielleicht international und er möchte, dass alle kommen zu ihren Gottesdiensten. Mal gespannt, wie das dann auch in diesen Räumen vielleicht hier in der Christuskirche da eine neue Frucht entsteht, die Gott angefangen hat und vollenden wird. So, kommen wir zum abschließenden dritten Punkt. Ich weiß gar nicht, wie ich zeitlich liege. Gib mir ein Zeichen hier, ich weiß nicht, 2 Minuten, 3 Minuten, aber es sollte nicht mehr zu lang sein. In den Versen 9 bis 11 spricht Paulus nun das Gebet aus, auf das er schon am Anfang hinwies. Paulus hat den Tag Christi vor Augen. Ja, es ist sein Anliegen, wie wir schon gehört haben, die Gläubigen an dieses Ziel zu bringen. Er betet also für den Weg vom Anfang bis hin zur Vollendung. Und das bedeutet für ihn ganz konkret, dass unsere Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung. Das Wort, das Paulus für dieses immer reicher werden benutzt, drückt den Wunsch aus, dass diese Agape-Liebe, die ja reicher, immer reicher werden soll, in uns im Überfluss vorhanden sein soll. Also quasi, dass diese Liebe uns zum Überfließen wird. So wie vielleicht dieser überquellende Hefeteig in der Schüssel meiner Mutter, wenn sie backt. Aber natürlich nicht die Hefe, sondern diese selbstlose und selbstopfernde Agape-Liebe, die selbst auch Gott zu eigen ist und immer den anderen im Blick hat. Ja, da, wo wir Gott näher kennenlernen und erfahren, werden wir von dieser Agape-Liebe ergriffen. Das sehe ich auch bei euch allen. Das ist einfach so, ist diese Frucht, wenn wir als Rebe im Weinstock bleiben. Und es steht genügend von dieser Gottesliebe zur Verfügung. Mehr, als ich selber nötig habe. Unermesslich viel, sodass ich diese Liebe immer wieder weitergeben kann. Denn sie quellt ja immer wieder über. Und ich werde nie Knappheit erleben. Und dieses Überfließen dann, das befähigt uns dann auch, ja nicht nur mit dem Guten oder in dem Mittelmaß, uns ja mit diesem Guten oder Mittelmaß in unserem Leben zufrieden zu geben, sondern uns nach dem Besten auszustrecken, mit dem Gott seine Kinder beschenken möchte. Und das beschreibt Paulus vielleicht, also wenn es ein bisschen kurz gefasst, aber als die Frucht der Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist das Beste und das zu entdecken. Was ist diese Gerechtigkeit? Und interessanterweise, es ist eigentlich eher, Gerechtigkeit im biblischen Sinn ist ein Beziehungswort. Es hat weniger so eine juristische Bedeutung. Ich selber fand es ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Und da habe ich jemanden gefunden, das ist eine Frauke Erben, Pfarrerin wahrscheinlich aus der evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck. Und die hat das mal folgendermaßen umschrieben. Gerechtigkeit umzusetzen ist schwer. Wir alle haben Alltagssituationen erlebt, die wir als das, was ungerecht beschreiben würden. Das war ungerecht so. Da wurden wir übersehen, unsere Leistung nicht gewürdigt oder es wurde nicht wahrgenommen, welche Pflichten und Lasten schon zu tragen sind. Selbst wenn alle gleich viel erhalten oder gleich viele Lasten aufgetragen bekommen, ist es nicht unbedingt gerecht. Gerecht sein bedeutet im biblischen Zusammenhang immer in richtigen Beziehungen leben, einander gerecht werden, und zwar dem Nächsten und Gott und mir selbst. Paulus jetzt mal wieder auf den Predigttext zu kommen, möchte also aufzeigen, dass dieses Überfließen von Gottes Liebe in unserem Leben uns dazu befähigt, in rechten Beziehungen zu leben. Für mich alleine kann ich ja nicht gerecht sein. So sagt es auch die Frau Erben, denn dann wäre ich selbst gerecht. Und das wollen wir natürlich nicht. Und so bringt Gottes Liebe dann auch einfach wieder diese Beziehung nicht nur zu ihm selber in Ordnung, sondern hat auch diese Kraft zur Versöhnung mit den Mitmenschen, mit denen ich in Unfrieden lebe. Ich habe ja nichts zu verlieren. Klar, der erste Schritt, immer auf jemanden zuzugehen und sagen, hey, tut mir leid, es war echt Mist, was ich gemacht habe. Das ist nicht einfach. Manchmal schämen wir uns dann vielleicht oder ist manchmal vielleicht eine Demütigung. Und doch, am Ende tut es richtig gut, weil wir merken, da sind dann wieder Beziehungen, die in Ordnung sind. Ja, ich denke, ich mache das, bringe es dann auch damit zu Ende, dass wir einfach beten können für diese überfließende Liebe in uns, genauso wie Paulus und in unseren Geschwistern in unserer Gemeinde, dass wir uns über sie freuen, dass wir dankbar über sie sind und dass wir Gottesbegegnungen haben, dass wir vielleicht selber ein wenig geistliche Aufbrüche auch erleben unter uns, die uns dann Jesus näher bringen, aber auch dann diese geheilten Beziehungen, diese Versöhnung untereinander bewirken. Und dann uns immer wieder zusprechen, diese fundamentale Garantie unseres Christenlebens, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Amen.